Was ist eigentlich ein Maulbeerspinner und was hat das Ganze eigentlich mit Fashion zu tun? Jetzt in dieser Folge Wandschrank Vibes. Viel Spaß.
Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wandschrank Vibes. Und ja, um was es in dieser Folge heute geht, scheint wohl relativ klar zu sein, wenn man sich den Titel ansieht. Und ja, relativ kurz für einen Wandschrank-Vibes-Titel. Normalerweise habe ich ja immer, ich sag mal, ein paar Wörter im Titel drin, teilweise auch mal einen Satz oder eine Frage. Aber der heutige Titel besteht einfach nur aus einem Wort. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Warum möchte ich heute mit euch darüber sprechen? Ich finde diesen Herstellungsprozess von diesem Stoff Seide sehr, sehr interessant und generell auch sehr einzigartig. Also es gibt keinen Stoff auf dieser Welt, der so produziert wird wie Seide. Ich habe es vorher nicht gewusst. Also ich wusste nicht, wie dieser Herstellungsprozess aussieht, welche Schritte dafür notwendig sind und ja, was da eigentlich, also was man da eigentlich in Kauf nimmt dafür. Man kann es tatsächlich auch kritisch bzw. moralisch hinterfragen. Aber alles jetzt erstmal nach und nach. Wir werden heute so ein bisschen auch die ein oder anderen Fun Facts über Seide besprechen, was man so vielleicht nicht wusste. Ja, und generell auch den Herstellungsprozess, darüber werden wir sprechen. Genau. Ja, was gibt's Neues? Ich war in den letzten zwei Wochen war ich unterwegs und zwar ein bisschen weiter weg. Also ich war in Istanbul und ja, da habe ich natürlich auch den ein oder anderen Klamottenladen, / Fashion-Brand-Laden besucht und auch ja Läden besucht, die es so vielleicht in Europa nicht gibt. Klar, Istanbul ist irgendwo europäisch und auch asiatisch, also es gibt da zwei Seiten. Das Ganze wird ja getrennt durch die Bosporus-Passage, also durch den Fluss dazwischen, ich weiß nicht, ob man das Fluss nennen kann oder nicht. Und ja, also ich war dann 4 Tage da und bin da natürlich auch rumgelaufen, habe neben gutem Essen natürlich auch die Leute begutachtet, die da rumlaufen, um einfach da mal eine kleine Impression zu sammeln und mir da einfach mal auch ja das Ganze anzuschauen, wie die Leute da rumlaufen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich durch die Stadt gelaufen bin, ist, dass da extrem viele Katzen frei rumlaufen, überall. Also überall, in jeder Gasse, in jedem Viertel, auf jeder Mülltonne. Generell läuft man quasi an Katzen vorbei, die dir auch teilweise den Weg blockieren. Also man denkt natürlich irgendwo im ersten Moment, ja, die armen Straßenkatzen, die haben nichts zu essen, denen geht's nicht gut, aber das ist gar nicht so. Die Leute kümmern sich um die Katzen. Also die sind tatsächlich alle satt. Wir sind teilweise auch an gewissen Restaurants vorbeigelaufen, wo draußen halt ständig irgendwas aufgestellt war für die und die lassen sich auch streicheln, die sind auch überhaupt nicht menschenscheu. Also normalerweise, wenn Katzen scheu sind, dann ist das ja immer ein Anzeichen dafür, dass die Angst haben. Aber hier war das so, also, ne, also kommt mir so vor, als ging es denen extrem gut. Ne? Und dass sie halt tatsächlich durchgefüttert werden und das fand ich halt extrem cool. Ich habe da auch mal mit jemandem gesprochen und der hat halt gesagt, ja, dass das halt das Wahrzeichen ist von der Stadt irgendwo. Also die mögen das auch und das möchten sie auch so beibehalten. Das fand ich mega cool. Und ja, dasselbe gilt auch für Hunde. Also Hunde liegen da auch einfach so auf der Straße rum. Ne? Also werden teilweise nicht verjagt oder so. Also man kennt das ja, also dass man sofort irgendwie in Deutschland dann das Tierheim anruft oder sowas, wenn irgendwo ein Hund frei rumläuft. Aber hier ist es wirklich nicht so und das fand ich halt mega cool. War auch irgendwie eine neue Erfahrung für mich. Ja. Naja, auf jeden Fall, bevor die Reise begann, dachte ich mir, okay, komm, was ziehst du eigentlich zu so einer Reise an? Erstmal natürlich Wetter gecheckt, so wie ist das Wetter gerade vor Ort, wie ist das Wetter hier, wie wird das Wetter im Flugzeug sein und ja, klassischer Zwiebellook, ne? Also tatsächlich Jacke, darunter ein Hemd, also ich habe mich extrem schlicht gehalten, Lederjacke, schwarze Anzughose, schwarze Boots, weißes Hemd, relativ schlicht, also dass man es halt immer ausziehen kann, wenn es halt warm wird. Und ja, das weiße Hemd War natürlich ein Fehler. Warum? Ja, als wir angekommen sind, sind wir natürlich erstmal was essen gegangen. Und wir haben dann so eine Spezialität probiert, wo das Essen so serviert wird in einer Soße, die aber noch kocht. Also die Soße kocht noch in dieser Schale. Ich weiß nicht, ob man das Soße nennen kann oder nicht. Auf jeden Fall. Und das hat dann so geblubbert. So, natürlich meine Jacke ausgezogen, saß da im weißen Hemd. Und das war halt so eine rote Tomatensoße oder sowas. Und hatte die ganze Zeit geblubbert. Und dann irgendwann habe ich dann beim Essen irgendwann gecheckt oder runtergeschaut auf mein Hemd und dachte mir so, Alter, überall einfach Tomatenflecken. So. War natürlich irgendwo ärgerlich, aber sowas passiert halt dann auch, ne? Zum Glück ist das Ganze dann auch rausgegangen. Aber, also, keine Ahnung, wer hätte sowas wissen können, dass ich mich irgendwo ins Restaurant setze und da die dann sowas servieren. Mir fällt auch gerade der Name von diesem Gericht nicht ein, aber das ist wohl eine Spezialität in der Türkei, was man halt gerne so isst. Das wird dann so serviert mit Joghurt. Und da ist dann auch Dönerfleisch drinne, was sonst. Aber war natürlich eine mega geile Erfahrung. Es gibt einen Laden, also es gibt einige Vintage-Stores da auf jeden Fall. Einer zum Beispiel heißt Public Vintage. Also wenn ihr mal nach Istanbul fliegt oder da mal seid, dann checkt auf jeden Fall Petra Vintage ab und Public Vintage. Und bei Petra Vintage habe ich mir ein Seidenhemd geholt. Ich habe es im Nachhinein erst gecheckt, dass es Seide ist. Aber das ist so ein petrolfarbenes Vintage-Hemd. Oversized. Ist ein bisschen lang, aber ich stecke es dann in die Hose. Ich würde es dann in die Hose stecken und ich habe es dann auch getan, als ich es anprobiert habe und es saß wie angegossen. Also petrolfarbenes Hemd, Seidenstoff, was immer mehr, für weiß ich nicht, 10 Euro. Also ich werde ja heute noch so ein bisschen über Seide sprechen. Also wenn man so überlegt, okay, wie der Aufwand, wie dieses Hemd oder wie ein Klamottenstück oder generell irgendwas aus Seide hergestellt wird, für 10 Euro zu bekommen, das ist schon brutal. Also das muss man sich dann echt mal überlegen oder sich das einfach mal vorstellen, wie heftig das ist. Und ich habe mir eine Jacke geholt, also das ist so eine, man nennt es irgendwie Blousonjacke, das ist so eine beige Jacke, ich hatte mal eine Yves Saint Laurent Jacke davon, so in dem Stil, und das Ding ist, die Jacke habe ich halt angezogen, habe mir den Hersteller jetzt erstmal noch gar nicht angeschaut, aber ich habe mir die Jacke angezogen, die saß halt einfach perfekt, also die war von der Länge her perfekt, die hatte einen gewissen schönen Schnitt und ja, also das, da gab es kein Problem. Ich dachte mir, okay, für 25 Euro kann man die halt mitnehmen. Und dann schaue ich rein und da steht da Kanda. Denke ich mir so, okay, Kanda kenne ich nicht. Ja, hä, was ist Kanda? Egal, ist wahrscheinlich irgendeine No-Name-Vintage-Marke, keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich das einem Kollegen geschickt, habe auch gesagt, ey, guck mal hier, ich habe voll die coole Jacke, die habe ich mir gekauft und so weiter. Und der hat dann gesagt, alter, nice, Vintage C&A. Und Kanda heißt einfach nur C&A, also C&A, englisch ausgesprochen. Und ich habe mir jetzt einfach eine Vintage C&A-Jacke geholt, die perfekt sitzt. Und da denke ich mir so, Alter, das ist das perfekte Beispiel eigentlich dazu, dass eine Marke eigentlich relativ scheißegal ist, wenn's dir halt passt oder wenn es halt an dir sitzt wie angegossen. Ne? Ja, und dann habe ich in dem Store dann auch noch ein paar Holländer getroffen, die waren ganz witzig. Die haben auch gesagt, ey, bla bla, mega, das hier voll der coole Store und so weiter. Und die haben halt dann auch wirklich alles, ich sag jetzt mal, zum Listenpreis gekauft. Ich habe natürlich versucht, so gut es geht zu handeln, hat auch ganz gut geklappt. Aber dieses petrolfarbene Seidenhemd, welches ich für einen Zehner gefunden habe, und diese Blousonjacke von Kanda, also C&A, ich bin relativ zufrieden. Also das sind dann so zwei Sachen, die dann nicht fehlen dürfen. Klar, wenn man irgendwo eine Reise in ein fremdes Land macht, dann schaut man sich natürlich nicht nur, da geht man nicht nur in Vintage-Läden rein, sondern das gehört dann irgendwo dazu. Neben, weiß ich nicht, Städtetrip und so weiter. Aber ich bin echt froh, dass ich die Sachen gefunden habe. Und ich weiß auch ganz genau, in Deutschland oder Europa wäre das halt sofort weg. Ja. Ja, die Leute, wie die da rumlaufen, relativ alternativ. Es gibt halt diesen asiatischen Teil und den europäischen Teil. Und im asiatischen Teil laufen die Leute irgendwie verrückt herum. Also das ist dann mehr so, ich weiß nicht, die laufen dann irgendwie europäisch herum. Das kann ich irgendwie nicht so ganz erklären. Aber ich habe da schon, klar, meine Impressionen gesammelt und ja, ich sag mal so, ich bin dann auch durch die ganzen Bazare gelaufen, aber es war halt irgendwie auch nicht so das Wahre, weil da war halt, die Stores haben sich halt alle wiederholt. Also man hatte halt wirklich immer Schmuck, Taschen, Uhren, Schmuck, Taschen, Uhren. Also wie man es halt kennt. Und das war halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann wird es halt langweilig und sowas interessiert mich halt auch wenig. Und da war aber ein Store, der hatte halt so diese ganzen Hype-Sneaker, diese Fake-Hype-Sneaker im Laden. Also was heißt Laden? Das war halt ein Stand. Und ich hab dann den Einser Jordan Travis Scott, diesen ersten Einser Jordan, den braunen, ja, der ist, glaube ich, braun, braun-weiß, genau, braun-weiß-schwarz, genau. Den habe ich mir dann einfach angeschaut, um einfach die Qualität zu checken, das Ganze mal zu vergleichen. Und er meinte dann so, ja, interessierst du dich dafür? Und ich habe halt gesagt, nee, also ich interessiere mich, ja, keine Ahnung, ich will mir halt einfach nur die Qualität anschauen. Ich weiß, dass er nicht original ist. Und dann hat er halt gesagt, ja, aber ich habe Modelle, die sehen eins zu eins so aus wie original. Interessierst du dich dafür? Dann folge mir unauffällig. Und dann hat er mich in so einen Hinterraum geführt, wo er halt mir dann so eins zu eins Replikas gezeigt hat. Zum Beispiel vom Einser Jordan Energy oder vom Louis Vuitton Air Force. Und das war schon ganz gut nachgemacht, aber man hat halt schon gemerkt, dass es halt fake war. Und er wollte halt 300 Euro zum Beispiel für einen gefakten Energy Jordan 1er. Und ich habe dann so gesagt, nee, also kannst du vergessen, das ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe mich da irgendwie rausgeredet und bin dann rausgelaufen. Das war eigentlich ganz witzig. Also das auch noch, ja. Und da gab es natürlich noch so ein Viertel, wo wirklich auch so ein Store nach dem anderen, so ein Vintage-Store nach dem anderen, aber nicht Klamotten, sondern Möbel oder solche Messing-Sachen und sowas standen. Ja, ich bin dann zum Beispiel in einen Laden reingegangen, wo halt wirklich alles aus Messing war. Also der hat alles verkauft, was aus Messing war. Also es sah so aus, als wäre das noch vom Osmanischen Reich oder sowas gewesen. Ne? Ja, genau. Also so Tische, die so verziert sind mit Löwenköpfen an den Tischbeinen oder auch kleine Schatullen, kleine Kisten, wo innen drin auch so das Ganze ja, mit einem gewissen Tuch abgedeckt war und sowas. Also das war schon extrem cool, muss man wirklich sagen. Ja, und auch, ich bin an einem Antikladen vorbeigelaufen, wo am Eingang, also vorm Eingang, einfach zwei Skulpturen standen, so Drachenskulpturen, wo man erstmal durch ein Tor gehen muss. Also ich habe gedacht, ich gehe da gleich in ein Museum rein. Ja, genau. Also es war im Großen und Ganzen echt cool, muss man wirklich sagen. Also ich war jetzt ein paar Tage da. Viele Lampen auch, ja, also viele Lampentische, Stühle, alte Polsterbezüge, also so Holzstühle mit Polsterbezügen und sowas, so wie man es eigentlich damals aus der Renaissance kannte und sowas. Also mega cool, nur ich dachte mir, das passt alles doch eh nicht in meinen Koffer rein. Also von daher, schau es dir an, sammel so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Inspiration für deine Wohnung oder für deine Einrichtung, aber du kannst hier leider nicht mit sowas nach Hause gehen, ja. Geile Bilderrahmen auch gesehen und sowas. Also es lohnt sich, da mal hinzufahren, ja. Also neben Essen und so weiter, ja, habe ich zum Beispiel auch abends mal an so einem Street Fighter Automaten gespielt. Das habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Also das ist ja auch irgendwo, da bin ich auch voll der Fan von, so, dass man so an alten Automaten zockt, so, wo man dann so einen Coin reinwirft und dann eine Runde spielen kann und sowas. Also wirklich mega, muss man wirklich sagen. Genau. Ich war gestern übrigens auch nochmal auf dem Flohmarkt und habe da einiges gefunden. Also ich habe zum Beispiel einen Human-Made Adidas gefunden, der irgendwie bei Farfetch irgendwie 400 Euro gekostet hat. Aber in der Größe 40 irgendwie da rumlag und der wollte halt irgendwie einen Zehner dafür haben. Aber ich weiß ganz genau, ich hätte den eh nicht wegbekommen. Deswegen habe ich den da auch liegen lassen. Genau, ich habe eine Armani-Uhr gefunden, die habe ich aber auch liegen gelassen, weil ich mir dachte, ich weiß jetzt nicht, ob sie original ist oder ob sie fake ist. Ja. Ja, und das ist halt auch immer das Problem bei solchen älteren Sachen. Ja, aber das andere Highlight ist zum Beispiel auch, dass ich ein Bauhaus, also ein Architekt, also ihr kennt doch Bauhaus, Architektur, dass ich da ein Ausstellungsposter gefunden habe, was ich mega cool fand. Und der wollte halt erstmal 30 Euro dafür. Ich habe ihm aber gesagt, ganz ehrlich, ich gebe den 10er. Ja? Und das Besondere war, hinter diesem Bauhausbild, ihr kennt das ja hinterm Bilderrahmen, war dann so ein kleiner Zeitungsausschnitt ausgeschnitten und wurde halt hinten ans Bild dran geklemmt oder dran geklebt mit einem Tesafilmstreifen, wo halt wirklich steht, Ausstellung, also demnächst ist eine Ausstellung da und da und da und da. Und auf dem Foto von diesem Zeitungsausschnitt war halt genau dasselbe Foto, was man halt auf dem Foto oder auf dem Bild, auf dem Kunstdruck gesehen hat. Ja. Ich habe es am Ende liegen lassen. Also ich hätte ihn tatsächlich noch auf 15 Euro runterhandeln können, was ein sehr guter Preis gewesen wäre. Nur mir hat der Posterdruck nicht so gefallen. Also ich hätte es dann wirklich nur gekauft, weil es von Bauhaus war. Und ich mag sowas nicht. Deswegen habe ich es einfach liegen lassen und ich weiß auch ganz genau, ich hätte es so auch gar nicht wegbekommen. Na, deswegen muss man hier oder wohl oder übel einfach mal die Sachen liegen lassen. Und ja, es kommt immer wieder. Also Sachen, also sowas kommt und geht. Also das ist jetzt nicht für immer aus der Welt. Genau. Ja, und natürlich einen neuen Silberring geholt. Da auch übrigens mal so ein, weiß ich nicht, so eine Regel. Ich würde für einen Silberring, gerade 925 Silber, würde ich niemals mehr wie 15 Euro bezahlen. Also das ist ein guter Preis. Wenn da noch ein Stein drin ist, irgendwie ein Onyxstein oder sowas, dann kann man da mal vielleicht mal 20 Euro oder 25 Euro für ausgeben, aber für so einen ganz normalen Silberring nicht mehr wie 15 Euro bezahlen. Na, finde ich auch gut. Also Ringe kann man, also echt Silberringe kann man immer holen auf dem Flohmarkt. Und auch, also da macht man auch nichts falsch. Muss halt immer schauen, dass die Stempelung da ist. Und es gibt ja 925 Silber, dann gibt es 800 Silber und dann gibt es noch irgendwas. Aber ich glaube, das 800er Silber klärt mich gerne auf. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit oder ob man das irgendwie zuordnen kann zu der Zeit oder nicht. Aber ja, genau. Das vielleicht nochmal so von meiner, von meinen Erfahrungen, ja. So, kommen wir zum eigentlichen Thema jetzt. Und zwar möchte ich heute mal ein bisschen mit euch über das Thema Seide sprechen. Ich habe zwei Sachen jetzt im Kleiderschrank, also zwei Hemden, ein Kurzarmhemd und zwei Kurzarmhemden tatsächlich, die aus Seide sind. Ich bin extrem zufrieden. Es ist einmal ein Dior-Hemd von mir aus dem Jahr 2000, was ich damals bei eBay gekauft habe. Und jetzt das Seidenhemd, was ich halt im Urlaub geholt habe, beziehungsweise in der Türkei im Vintage Store geholt habe. Und da hat mich das Ganze einfach mal interessiert, was es eigentlich mit diesem Stoff auf sich hat. Und es ist wahnsinnig interessant, wie Seide hergestellt wird oder was das überhaupt ist. Und ich habe ja am Anfang im Intro ja schon gesagt, was der Maulbeerspinner oder ein Maulbeerspinner mit Fashion zu tun hat. Und die Auflösung ist, dass Maulbeerspinner ist quasi ein Tier, ein ganz kleines Tier, also ein Insekt oder auch eine Raupe, kann man so sagen. Und nur aus diesem Tier kann Seide entstehen. Es gibt natürlich noch ein paar Ausnahmen, ja, zum Beispiel irgendwelche speziellen Muscheln, aus denen man Seide gewinnen kann. Aber eigentlich wird Seide aus dem Kokon der Larve des Seidenspinners bzw. Maulbeerspinners gewonnen. Genau, und wo das Ganze stattfindet oder wo das erste Mal produziert wurde, ist in China. Und das Ganze hat natürlich auch ein bisschen was mit dieser Silk Road zu tun oder dieser Seidenstraße, die schon über 4000 Jahre alt ist. Das heißt, der Stoff Seide, den gibt es schon sehr, sehr lange, also weitaus über 4000 Jahre. Genau. Ich habe mal einen kleinen Artikel rausgesucht, der das Ganze relativ gut beschreibt. Und zwar ein Artikel von vom Karl-Marie-Magazin. Und die haben einen relativ guten Einleitungssatz formuliert, der so ein bisschen auch in die Geschichte reingeht. Oder der ein bisschen von der Geschichte erzählt. Der glänzend glatte Stoff aus China war ein Luxusgut. Sein Wert wurde lange Zeit mit Gold aufgewogen. Ihn zu tragen war ein Zeichen für Rang und Reichtum, denn er war allein denen vorbehalten, die ihn sich nicht leisten konnten. Monarchen und ihre Familien, Höflinge, Adelige, mit Ausnahme Kaufleute. Nur sie waren gekleidet in Samt und Seide. Für alle anderen blieben, sofern auch sie nicht am Armenstab gingen, 50-50-Varianten. Das heißt 50% Seide, gemischt mit 50% Baumwolle. Halbseidene Stoffe also, die sich vor allem im 19. Jahrhundert gern diejenigen besorgten, die unbedingt zur Oberschicht gehören wollten. Darunter leichte Mädchen, Kokotten, heute würde man sagen Prostituierte. Gelästert wurde deshalb hinter vorgehaltener Hand von den halbseidenen Personen, die mehr Schein vorgaben, als sie Sein verkörperten. Genau. Also scheint wohl ein sehr, sehr hochwertiger Stoff gewesen zu sein, ist es ja auch immer noch. Nur die Frage ist jetzt, wie entsteht Seide? Beziehungsweise was macht Seide so einzigartig? Und es gibt zum Beispiel einen Punkt, Seide ist halt eine sehr lange Faser. Man nennt es auch eine Endlosfaser, ein sogenanntes Filament. Das ist ja bei Baumwolle anders. Da hat man ja unterschiedliche Längen von den Fasern. Hieß es so, dass eine Seidenfaser sehr, sehr lang ist. Knapp 2 bis 3 Kilometer. Also das ist jetzt kein Scherz. Und gewonnen wird sie aus dem Kokon der Larve des Seidenspinners. Also aus dem Maulbeerspinner. Das heißt, wir haben hier eine Raupe, die wird in dem Herstellungsprozess gefüttert mit den Maulbeerblättern, deswegen auch der Name, hauptsächlich in China. Und wenn diese Raupe dann genug gegessen hat von diesen Lorbeerblättern oder sich voll gegessen hat, das wird ja künstlich so, also denen wird ja künstlich mehr Nahrung gegeben oder mehr Blätter hingelegt, damit sie sich halt wirklich voll essen müssen oder sollen, dann wird sie ja zu einem Kokon. Ja, bevor man schnell, das ist ja immer so in der Natur, ja. Eine Raupe wird erst zum Kokon und dann zum Schmetterling. Und hier ist es so, dass man dann das Kokon nimmt. Und das Kokon ist tatsächlich aus dieser Seiden, aus diesen Seidenfasern, was dann 2 bis 3 Kilometer lang ist. Ja, und dann nimmt man halt, diesen Kokon, den pflückt man dann, schneidet den auf, holt die Raupe raus und kocht quasi diesen Seidenkokon in Wasser auf, damit sich die Fasern auflösen in diesem Wasser. Ja, und das ist der Herstellungsprozess. Also man tötet quasi diese Viecher oder diese Insekten, Viecher war jetzt ein blödes Wort, und nimmt quasi aus dem Kokon die Seide heraus. Genau. Also dieser Kokon ist nur fingerdick, das muss man sich mal vorstellen. Allein was für biochemische Prozesse hier stattfinden, die allein nur von der Raupe ausgeht oder gehen, ist halt, das ist halt wahnsinnig interessant. Also die Raupe produziert mit ihren Munddrüsen einen Faden, der aus Fibrin besteht. Und das ist so ein hornähnliches Eiweiß. Und das verklebt sie dann mit Sericin und das ist so eine Art Leim. Genau. Und dann spinnt sie halt zwischen Ästen und Grashalmen ein Netz und darin verankert sie dann ihr Kokon, der dann aus diesem einzigen Faden besteht. Genau. Und ausgerollt ist er halt wirklich bis zu 2 bis 3 Kilometer lang. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, genau. Und in diesem Kokon ruht diese Raupe dann. Normalerweise würde sie dann nach 18 Tagen so ein wollig weißhaariger Schmetterling rausschlüpfen, aber dazu kommt es dann nicht. Genau, also in einer Seidenzucht werden quasi viele Raupen befüttert, sage ich jetzt mal. Und wenn die Raupe dann zu einem Schmetterling werden möchte, ne, wird sie halt zu einem Kokon oder möchte sich ja entpuppen oder puppt sich oder sowas. Und ja, genau, dann in dem Moment wird dann quasi mit heißem Wasserdampf und oder mit heißer Luft oder mit Trocknen in der Sonne werden die Puppen dann getötet und anschließend in einem Wasserbad aufgelöst, wo dieses Leim, also dieser Klebeleim, halt von diesem Kokon oder von diesem Seidenfaser abgetrennt wird, genau. Ja, in Zahlen kann man sich das so vorstellen, 3000 Kokons ergeben 250 Gramm Seide. Genau, und danach kommt das Garn halt in der Weberei und der Stoff wird dann gefärbt und dann schließlich in eine Näherei gebracht oder zugeschnitten, verarbeitet, fertig gemacht. Ja, und fertig ist halt das Nachthemd oder der Kimono. Genau, das Höschen, BHs, also all sowas. Also gerade Unterwäsche ist halt sehr, sehr kostbar und sehr, sehr attraktiv auch und sehr, sehr gut für die Haut. Und genau, das fertig ist halt der Seidenstoff. Und das finde ich halt heftig. Was ich halt so besonders an Seide finde, ist, wenn man das färbt, gibt es nochmal einen ganz anderen Farbton. einen einzigartigen Farbton durch diesen Glanz, durch diesen glatten Glanz, den er herbegibt. Genau. Hab das Ganze, ich habe mir natürlich auch eine Doku angeschaut, eine Arte-Doku über Seide. Und die ist extrem interessant, die kann ich euch mal ans Herz legen. Also das ist eine Arte-Doku auf YouTube über Seide. Gerne mal reinschauen. Es wird auch momentan viel darüber gesprochen, dass man jetzt nachhaltig unterwegs sein möchte und das Ganze auch in der Schweiz anbauen möchte, damit man halt teure Transportwege aus China vermeiden möchte. Finde ich persönlich einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt. Also mega cool irgendwie. Aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Genau. Ja, was sind so Fun Facts über Seide? Also was macht den Stoff überhaupt so aus? Also wir haben jetzt über Herstellung gesprochen, wir haben jetzt ein bisschen über die Geschichte gesprochen, woher das herkommt, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was so einzigartige Merkmale von Seide sind. Merkmal Nummer 1, Seide lässt sich zu 15% dehnen, ohne dabei zu reißen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr dehnbarer Stoff. Du kannst den Seidenfaden noch länger dehnen, als er eigentlich ist. Genau. Jetzt kommt ein weiterer Funfact, den ich sehr, sehr oft in diesem Podcast auch schon gesagt habe. Und zwar, Seide kühlt bei Hitze und wärmt bei Kälte. Deswegen ist ein Seidenhemd auch so attraktiv. Und ich trage auch bei relativ hohen Temperaturen, wenn ich, sagen wir mal, in den Urlaub fahre oder wenn ich weiß, okay, heute wird es 30 Grad, dann ziehe ich mein Seidenhemd an, weil es einfach stimmt. Also bei Hitze kühlt dieser Stoff und wärmt bei Kälte. Genau. Der nächste Fakt ist, Seide kann bis zu 30% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dabei nass zu sein. Also das dauert extrem lange, dass man diesen Stoff nässt. Und das ist auch so, wenn man, sagen wir mal, Seide wäscht. Also man kann es ja mit Seidenwaschmittel gibt es ja extra, oder Wollwaschmittel gibt es ja extra in den Waschmaschinen. Programme, wo das Ganze, also wo Seide gewaschen wird, dann braucht es wirklich nur einige Stunden, bis dieser Stoff trocken wird. Das ist auch relativ verrückt auch anzusehen. Also das finde ich auch sehr, sehr, sehr einzigartig irgendwo. Genau. Dann ist der Stoff sehr knitterarm. Dann die glänzende Struktur und halt einfach auch die Glattheit. Das ist halt auch sehr, sehr krass. Und das sieht man auch. Einen kritischen Punkt möchte ich da an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnen, und zwar Thema Tierschutz. Würde ich auch noch mal ganz kurz was vorlesen. Genau. Seide ist die einzige textile Faser, für die Lebewesen getötet werden müssen, um sie zu gewinnen. Nämlich die Raupen des Seidenspinners. Das kann man okay finden oder aber nicht mitverantworten wollen. Wer sich aus letzteren Gründen gegen die Verwendung von Seidenprodukten entscheidet, muss auf die Qualität von Seide allerdings nicht verzichten. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Fasern, die Seide in Weichheit, Glätte, thermischen Qualitäten wunderbar imitieren. Lyocell oder Lyocell. Eine Mikromodal auch oder aber Kunstseide, Sojaseide sowie Seide aus Agaven und Bambus genannt. Also für die Leute, die sich jetzt denken, okay, ich möchte das diesen kleinen armen Tierchen nicht antun. Es gibt dafür Ersatz. Genauso wie es für Fleischkonsum Ersatz gibt, für Fast Fashion Ersatz gibt. Also man kann hier auch auf die Vorteile von den Seideneigenschaften leben, ohne wirklich hier Tiere zu quälen oder Lebewesen zu töten. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil ich das relativ wichtig finde, dass man sowas auf jeden Fall auch noch vermittelt. Genau. Ich finde das Thema Seide extrem interessant. Also, wie gesagt, es ist eine tierische Faser, das weiß man. Es ist sehr alt. Das finde ich schon heftig. Und wenn man jetzt von den Anfängen oder die Geschichte der Anfänge sprechen möchte, dann müsste man hier, glaube ich, noch eine Doppelfolge draus machen. Aber es wurde im Römerzeitalter getragen, es wurde im Mittelalter getragen und jetzt auch in der Neuzeit. Ja? Also ab dem 15. Jahrhundert war diese Raupenzucht auch in anderen Ländern aktiv, wie zum Beispiel Frankreich, Schweiz, auch Deutschland. Also in Krefeld gab es bedeutende Seidenindustrie. Also das ist halt, man muss sich einfach mal diese Entstehung und Gewinnung mal anschauen. Also wie sie halt gefüttert werden in so verschiedenen Stationen, wo man halt wirklich so Schalen hat, wo diese Tiere drin sind und man da dann wirklich die mit ganz vielen Blättern übersät, dass sie halt wirklich keine andere Wahl haben, als diese Blätter zu essen und man sie halt irgendwo überfüttert in dem Sinne. Genau. Es gibt noch Seidenpulver. Seidenpulver wird zum Beispiel in Kosmetikprodukten als Zusatzstoff eingesetzt. Zum Beispiel in Lippenstiften, Hautcremen und Seifen. Und die werden halt, also wenn man sich das mal anschaut oder hinten mal in so einem Produkt, also in so einem Kosmetikprodukt reinschaut, dann muss hinten irgendwo Silk stehen und das steht natürlich dann auch für Seide. Ne? Ja, zu guter Letzt noch 10 Fakten über Seide. Ja. Also keine Eigenschaften, sondern Fakten. Genau. Fakt Nummer 1. Um 1 Kilogramm Rohrseide zu gewinnen, werden bis zu 10 Kilogramm Kokons benötigt. Ja, das hatte ich eben noch schon irgendwie angedeutet. 3000 Kokons machen ungefähr 250 Gramm Seide aus. Zweitens, um 3 Kilogramm Seide herzustellen, sind mehr als 25 Maulbeerbäume vonnöten. Nicht Blätter, sondern Bäume. Also man braucht 25 Bäume, um 3 Kilo herzustellen. Drittens, für die Herstellung eines einzigen Kleides aus Seide bedarf es nahezu 70 Kilo Maulbeerblätter. Ja. Viertens, der Faden eines Kokons kann über 4000 Meter lang sein. Okay, ich habe jetzt 2 bis 3 Kilometer Recherche gesagt, aber anscheinend auch 4 Kilometer. Wobei er durchschnittlich eine Breite von gerade einmal 20 Mikrometern hat. Fünftens, eine Seidenraupe kann während ihrer Verpuppung bis zu 15 Meter Seide in einer Minute spinnen. Heftig, die Geschwindigkeit. Sechstens, eine Seidenraupe vervielfacht ihr Gewicht innerhalb von 4 Wochen nach der Geburt um das 12-fache. Siebtens, eine Seidenraupe wird während dieser 4 Wochen 25 Mal so groß. Krass. Achtens, im Laufe ihres Lebens frisst eine Seidenraupe eine Menge von Maulbeerblättern, die dem 40.000-fachen ihres Körpergewichts entspricht. Neuntens, etwa ein halbes Kilogramm Seidenspinnraupen fressen im Verlauf ihres Lebens nahezu 12.000 Kilogramm Maulbeerblätter. Boah. Und last but not least, die 10. Ein Seil, das aus Metall hergestellt wurde, kann weniger Gewicht tragen als ein Seil, das in gleicher Stärke aus Seide gearbeitet ist. Ja, und damit bedanke ich mich bei euch, dass ihr mir heute zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr vorher nicht wusstet, wie Seide hergestellt wurde, weil sonst wäre die Folge bzw. meine Infos nur halb so interessant, wie sie eigentlich sind. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge Wandschrank-Vibes, diesmal wirklich mit einem Gast. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis dahin Peace out, meine lieben Freunde. Ich bin draußen und bis demnächst. Ciao.